D-Radio Wissen.
Guten Abend. Ich bin Konstantin Neven-Dumont und mache was mit Medien.
Es ist Donnerstag. Bei D-Radio Wissen hören Sie jetzt die Redaktionskonferenz mit den Machern von Was mit Medien. Und hier sind Ihre Gastgeber, Daniel Fiene.
Hallo.
Und Herr Pähler.
Einen wunderschönen guten Abend.
Umzug. Wir machen jetzt bei D-Radio Wissen irgendwas mit Medien.
Abstieg. Wir lernen aus der Insolvenz der Nachrichtenagentur DAPD.
Aufstieg. Wir testen, ob E-Books besser sind als klassische Verlage.
Das sind die Themen unserer medialen Redaktionskonferenz am 18. Oktober 2012.
Die erste Meinung.
Die kommt heute von Jeff Jarvis. Etwa eine Woche bevor die deutsche Nachrichtenagentur DAPD Insolvenz angemeldet hat, forderte der Journalismusprofessor und berühmte Blogger aus New York auf, dass man doch mal über eine neue Rolle für Nachrichtenagenturen nachdenken sollte. Zitat: In der Medienwelt der Zukunft gibt's keinen Platz für Nachrichtenagenturen, die so arbeiten, wie wir immer gearbeitet haben. Die müssen sich weiterentwickeln. Und weiter, die sollen in Themenfelder vordringen, über die sonst niemand berichtet, statt zu versuchen, die alten Probleme der alten Medienwirtschaft zu lösen.
Die zweite Meinung.
Die kommt heute von Herrn Pähler.
Der große Jeff Jarvis, da hat er also wieder mal den richtigen Riecher gehabt. Kaum hat das ausgesprochen, schon verschwindet die DAPD vom Markt der deutschen Presseagenturen. Dabei ist das doch eigentlich komisch, denn die DAPD hat es ja gerade mal 2 Jahre gegeben und die junge Agentur konnte also genau genommen doch gar nicht den Fehler machen, so zu arbeiten, wie sie schon immer gearbeitet hat. Trotzdem ist sie jetzt quasi weg vom Fenster. Was ist aber jetzt der Grund dafür? Warum hat es nicht geklappt und was bedeutet das eigentlich für den deutschen Nachrichtenmarkt? Ich finde, das sind die Fragen, über die wir sprechen sollten. Und genau das tun wir gleich.
Hier ist D-Radio Wissen, die Redaktionskonferenz mit Daniel Fiene und Herrn Pähler, wie es so schön heißt, die Macher von Was mit Medien.
Ja, das ist ziemlich neu, würde ich sagen, oder? Das fühlt sich jedenfalls auch für mich ganz neu an.
Es ist wirklich toll. Wir richten uns gerade hier ein bisschen ein im Studio und freuen uns jetzt hier jeden Donnerstag euch begrüßen zu dürfen in der Redaktionskonferenz. Und wir bringen euch immer jede Woche ein kleines Medienmagazin
ein
mit.
Ein Potpourri sozusagen an Medienthemen der Woche. Was hat die Medienszene, die Medienmenschen während der Woche bewegt? Was vielleicht auch nicht? Gerade darüber ist ja auch mal manchmal interessant zu sprechen. Das wollen wir versuchen, in knappen 90 Minuten hier jeden Donnerstag ab 18 Uhr aufzubereiten.
Toll, dass wir jetzt mehr Zeit haben. Wir sind ja irgendwie so ein bisschen die Neuen, aber irgendwie auch so ein bisschen schon etwas länger im Geschäft. 275 Folgen.
Seit 30 Jahren gefühlt.
Gab es vorher schon unseren Podcast auf wasmitmedien.de. Und da haben wir schon so einiges erlebt. Und ich dachte, es ist doch nur höflich, dass wir uns ein bisschen vorstellen und eigentlich sagen, wer eigentlich diese zwei Stimmen hier sind. Und da das ja schon so ein bisschen Geschichte ist, die wir haben, haben wir uns überlegt, dann erzählen wir das auch in Form einer Geschichte.
Das ist toll. Wer erzählt sie denn?
Lass uns doch einfach mal rein. Lass uns Guido Knopp nicht, der ist jetzt ja auch schon in den Ruhestand geschickt worden vom ZDF. Aber die große Frage eigentlich ist ja dabei, jetzt ist ja so spontan der Sommer in Deutschland ausgebrochen worden. Zum Beispiel, wir sind jetzt gerade hier in Köln, ich glaube fast über 20 Grad draußen.
Bestimmt,
total
25.
Schön.
Und die Luftfeuchtigkeit.
Wir wollten
erst.
Euch eigentlich vorschlagen, den Kamin anzuzünden, euch gemütlich in eure Herbstdecke zu kuscheln, um unserer Was mit Mediengeschichte zu lauschen. Machen wir trotzdem, hier ist sie.
Es war einmal ein Campusradio in Münster. Die Studenten Daniel Fiene und Herr Pähler sitzen zusammen und machen sich Gedanken. Sie, liebe Hörer, kennen vielleicht die Situation. Sie sollten Studenten nicht fragen, was sie mit ihrem Studium anfangen möchten. Besonders Geisteswissenschaftler neigen zu der beliebten, wie auch beliebigen Antwort, was mit Medien? Doch wie geht das? Das wollen wir klären, sagen sich Daniel Fiene und Herr Pähler und beginnen zu senden. Unterwegs treffen sie mit ihrem Medienmagazin viele Mitstreiter.
Ich bin Tom Buro, zurzeit noch in Washington und ich mache bei der ARD was mit Medien.
Hallo, ich bin Helmut Garsek und mache was mit diversen Medien. Zeitung, Funk, Fernsehen, Pension.
Und was ist am schönsten?
Pension.
Mein Name ist Charlotte Roche und ich mache was mit Medien.
Ich bin Sascha Lobo und wenn ich gar nicht anders kann, mache ich was mit Medien.
Mein Name ist Peter Limburg und ich mache bei N24 und bei Sat.1 was mit Medien und ich mache es gern.
Ich bin Michel Friedmann, Journalist und Publizist und freue mich, dass in einer freien Gesellschaft freie Medien existieren.
2004. Dem Zeitgeist und manchmal auch Satiremagazin Polylux droht die Absetzung. Mal wieder. Was mit Medien rettet zwischenzeitlich Polylux? Moderatorin Tita von Hardenberg berichtet im Interview, sie wünsche sich einen Sendeplatz nach Harald Schmidt. 2 Wochen später ist ihr Wunsch erfüllt worden. Die Absetzung ist vom Tisch.
Wo sehen wir uns in einem Jahr, Frau von Hardenberg? Was denken Sie?
Ach, das ist eine verdammt gute Frage. Wer weiß. Ich hoffe nach Harald Schmidt und dann noch eine Viertelstunde früher. Das wäre ideal.
Frau von Hardenberg, vielen Dank. Wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Jahr.
Ja, hoffentlich. Drücken Sie die Daumen.
Und bleiben Sie vor allem stark.
Ja, danke.
Daniel und Herr Pähler lernen, dass ihre Interviewpartner sich aber auch durchaus während der Interviews ablenken lassen.
Und das ist halt schon irgendwie ungewöhnlich, glaube ich, dass es schon mal in der Zeitung quasi beerdigt wird.
Ja.
Und dann doch wieder jemand. Ich sage hier nur mal ganz kurz Bescheid, ja?
Okay.
Hallo? Ich kann gerade nicht, weil ich mache gerade ein Radiointerview. Können Sie noch mal an? Wollen Sie mich überhaupt sprechen, Habsburg?
In einer Stunde oder morgen.
Okay, danke.
Tschüss. Entschuldigung. Ich bin Tita von Hardenberg und ich mache was mit Medien.
2005. Daniel und Herr Pähler freuen sich über ein Telefonat mit Tom Buro.
Ja, Tom Buro.
Hallo, Herr Buro, hier ist
ja,
Daniel Fiene, super.
Tom Buro erzählt, wie er sich gefühlt hat, als er erfahren hat, dass er die Tagesschau moderieren soll und welche Erwartungen er an Qualitätsjournalismus stellt.
Wie haben Sie eigentlich davon erfahren, von der Entscheidung? Haben Sie einfach einen Anruf bekommen und dann war das klar? Und was haben Sie vor allem in dem Moment gedacht?
Ja, ich habe einfach einen Anruf bekommen, der kam morgens. Ich wurde davon geweckt, weil ich abends, glaube ich, bis 1-2 Uhr noch irgendwas gearbeitet hatte. War also um 7 Uhr morgens, ruft mein Chefredakteur an und sagt, okay, die Intendanten haben gerade auf ihrer Intendantensitzung in Leipzig beschlossen, dass du die Nachfolge von Uli Wickert antreten sollst. Und dann lag ich zum Glück schon im Bett und musste nicht mehr in Ohnmacht fallen.
2006 und 2007 podcasten die zwei, was das Zeug hält. Schließlich kennt die Aufmerksamkeitshysterie weder Social Media noch das Milliardennetzwerk Facebook oder Google Street View. Von Twitter ganz zu schweigen. Aber die Aufmerksamkeitskarawane zieht zu Second Life weiter. 2008. Eine große Ehre für Was mit Medien. Die Macher sind für den goldenen Prometheus als Radiojournalisten des Jahres nominiert. Am Ende klappt es aber nicht. Aber die anderen Preisträger waren toll.
Großartig war übrigens auch Ina Müller vom NDR. Freche Schnauze und sie ist jetzt seit Jahren dabei. Jetzt aber als Newcomerin des Jahres ausgezeichnet worden. Katrin Krause im Gespräch mit ihr.
Das ist schrecklich, wenn man irgendwo steht und will schnell aufnehmen und dann geht das Ding nicht.
Wie ist das schrecklich, dass man eigentlich fahren will und schon wieder kommt jemand und will was wissen und eigentlich nur fragen will, ob sie sich über den Preis freuen und wieso?
Ich freue mich ganz doll. Das ist für mich neben dem Fernsehpreis, der ja auch schon ein ganz toller Freudegrund war, ist das auch ein ganz toller Preis. Der ist enorm schwer, das Zeug von Qualität. Und ich habe mich total gefreut, dass man mich überhaupt nominiert hat und an mich gedacht hat. Ich hätte gar nicht an mich gedacht. Doch, ich habe irgendwie gedacht, Journalistenpreis und Newcomer, da sehe ich investigativen Journalismus, SZ, Taz, alles Mögliche, was es gibt an Zeitungen. Aber mich hätte ich da gar nicht so gesehen. Und dass ich den dann noch kriege, fand ich ganz toll.
Ich hätte Sie da gesehen?
Ja.
Das ist nicht geschleimt, das meine ich wirklich so.
Ehrlich?
Ja.
Freue mich, danke.
Sie sind jetzt hier, sind Journalistin. Und nochmal eine kurze Frage, 25 Jahre RTL, 25 Jahre Sat.1. Was sagen Sie?
Ein junger Mann tritt links an mich ran. Muss ich reagieren? Nein, sagt er.
Sie können ruhig reagieren.
Ja, nochmal 25 Jahre RTL.
Genau. Sie arbeiten ja beim Öffentlich-Rechtlichen. Aber was sagen Sie denn? Wie finden Sie Privatfernsehen? Was sagen Sie? 25?
Ich muss mal kurz die Gratulation nennen. Dankeschön. Freut mich. Haben Sie auch ein Röschen mit nach Hause genommen?
Hallo?
Die Brille ist toll.
Ein Röschen. Herr Pähler, was machen die da mit dem Interview?
Irgendwie ist die Frau abgelenkt, um es mal so zu sagen, durch einen jungen Mann, der seitlich an sie herangetreten ist.
Sie macht ein Interview mit was? Mit Medien?
Hallo, lassen Sie sich nicht von der Seite anmachen. Frau Ina Müller.
Tut so weh hier auf den Nasenflügeln.
Das ist nicht über Brillen.
Brillenschlangen.
Gleich wieder da.
Geht weiter.
Nee, mit Linsen nicht, aber ohne Linsen.
Doch noch nicht.
Wow. Aber es geht schon.
Hm. Frau Müller, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit.
Ist das 2,5? Nein, ich kenne mich mit Brille. Ich habe immer eine Brille.
Meint die Dioptrien oder den Preis 2,5?
Ja, also. Ich mache mal weiter.
Beides.
Okay? Absolut.
Bitte.
Wie ich RTL finde und ob ich das gucke. Ich gucke genauso viel RTL, wie ich öffentlich-rechtlich gucke. Es kommt einfach darauf an, was läuft.
Für die Jungs eine prima Übung. So kennen sie sich mit der Situation aus, als sie 3 Jahre später für den Grimme Online Award nominiert werden, aber auch nicht gewinnen. 2009. Russlands Journalie ist weiter nach dem Mord an der kritischen Journalistin Anna Politkovskaya aufgeschreckt. Die Angeklagten werden wegen Beweismangel freigesprochen. Die ARD-Hörfunk-Korrespondentin Christina Nagel erklärt, dass sich trotz der politischen Morde viele junge Journalisten mit genug Zivilcourage finden lassen, kritisch die Politik des Landes begleiten.
Und es gibt eben die anderen, die freien Medien, die sich eben durchaus dann trauen. Und das Schöne ist, trotz all dieser Morde gibt es immer noch viele junge Leute, die sich trauen, diesen Job anzunehmen und auch zu sagen, ich will genau diese kritischen Fragen stellen. Ich habe mal mit dem Chefredakteur von Echo Moskau gesprochen. Das ist ein Radiosender hier, der zwar nicht unbedingt die riesige Masse an Hörern hat, aber der sehr kritisch berichtet. Und ich habe ihn gefragt, ob er überhaupt noch junge Leute findet, die das machen wollen. Und er sagt, die rennen mir hier immer noch die Bude ein und die kommen aus ganz Russland. Und das, denke ich, macht dann immer noch Hoffnung, dass es Leute gibt, die sich trotzdem trauen und Zivilcourage haben, auch kritische Eisen anzufassen.
Bei solchen Themen kommen Daniel und Herrn Pehler die typisch deutschen Medienthemen vom x-ten Rundfunkänderung Staatsvertrag und dem Leistungsschutzrecht viel zu aufgeblasen vor. Sollten sich deutsche Medienmanager weniger wichtig nehmen? 2010. Die zwei lernen, dass die deutschen Medien oft auch von einem Machotum gelenkt werden. Bild-Chefredakteur Kai Diekmann genießt die Aufmerksamkeit von seinem 100-Tage-Blog-Experiment. Medienjournalist Stefan Niggemeier weiß, wie man Blogs richtig kommentiert und lässt an Kai Diekmanns Experiment in Was mit Medien kein gutes Haar.
Was hat dich denn jetzt stärker überrascht? Wie selbstbewusst sich Diekmann gegeben hat in seinem Blog oder wie sehr ihm auch das Publikum und die Leser dazugejubelt haben?
Beides, wobei mich ehrlich gesagt mehr geärgert haben die Reaktionen, weil ich finde das zwar vieles davon nicht legitim, was er da macht, aber grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass man das erstmal aus seiner Sicht sagen kann, das war alles, das war ein großer Erfolg und insofern muss man ihm gratulieren. In den Kommentaren war das, fand ich, ich habe jetzt auch nicht jeden gelesen, aber wenn ich da mal so reingeguckt habe, sehr differenziert. Also da gab es tatsächlich viele Leute, die völlig begeistert waren. Da gab es auch ganz viele, die ihm nicht auf den Leim gegangen sind. Was mich geärgert hat, ist, dass so viele professionelle Journalisten das Blog wirklich nur nach seinem Unterhaltungswert rezensiert haben im Grunde und nicht danach, was der eigentlich inhaltlich da macht.
2011, die Katastrophe von Fukushima. Was mit Medien klärt mit NDR-Chefredakteur Andreas Cicovic die Frage, was Journalisten in solchen Situationen zuzumuten ist. Cicovic hat die Entscheidung getroffen, die ARD-Korrespondenten aus der Gefahrenzone zu bringen. Auch wenn dies Einschränkungen für die Berichterstattung mit sich bringt.
Also Sicherheit ist für unsere Mitarbeiter wirklich die oberste Priorität. Wir haben deshalb einen ständigen Kontakt gehabt mit dem Lagezentrum im Auswärtigen Amt und auch mit der deutschen Botschaft vor Ort. Das ist für uns sozusagen die Latte, wann wir reagieren müssen.
Geht es da nur um die Gesundheit, um mögliche Radioaktivität, die nach Tokio ziehen könnte? Oder ist es vielleicht auch schwieriger geworden, aus Tokio überhaupt zu berichten, weil es unübersichtlicher geworden ist zum Beispiel? Was sind die Hintergründe?
Es ging da im Wesentlichen um Fürsorge, also um die Gesundheit der Mitarbeiter. Es ist aus Tokio für uns nicht einfacher geworden, aber auch nicht schwieriger geworden zu berichten. Ein Problem ist einfach, dass der Korrespondent ja sehr viel nachgefragt wird für Live-Schalten. Das heißt, er ist eigentlich permanent auf Sendung und hat deshalb nicht so sehr viel Zeit dazwischen noch zu recherchieren. Das macht sein Producer-Team. Und die Informationspolitik der japanischen Regierung, die sehen wir durchaus kritisch. Die hatte sich in den letzten Tagen aber auch nicht zum Schlechten verändert. Wir müssen in der Heimatredaktion beim NDR mit einem ziemlich großen Stab praktisch rund um die Uhr arbeiten, um dann Experten, Hintergründe und Analysen zu erstellen und um die Situation hier in Deutschland einschätzen zu können. Und die vermitteln wir dann auch in unseren Korrespondenten vor Ort, damit er das abgleichen kann mit den Informationen, die er vor Ort hat. Das geht aber auch aus Osaka.
Über all die Folgen des Medienmagazins sind kleine Freund und Feindschaften gewachsen. Wie mit dem Publizisten Hajo Schumacher. Mit der Zeit ist er zum geschätzten Kommentator bei Was mit Medien geworden. Naja, meistens geschätzt.
Ich habe immer das Gefühl, wenn Leute das, was sie machen, richtig gut machen und mit Leidenschaft machen, dann kommt das mit dem Geld von alleine. Ich glaube, wenn man mit Journalismus primär Geld verdienen will, das geht nie gut, es funktioniert nicht. Es gibt irgendeinen schlauen amerikanischen Autoren, dessen Name mir natürlich wieder entfallen ist, der sagt, man muss eine Sache im Leben 10.000 Stunden lang gemacht haben, dann ist man wirklich gut. Also wenn man zum Beispiel 10.000 Stunden lang Tennis spielt, dann ist man ein relativ ordentlicher Tennisspieler. Jetzt müsst ihr euch die Frage stellen, habt ihr schon 10.000 Stunden lang Radio gemacht? Also nicht jeder 5, sondern insgesamt 20.000.
Wahrscheinlich noch nicht ganz.
Ich würde mal sagen, da fehlen bei jedem noch 1.000. Und dann seid ihr richtig die Kracher. Aber das seid ihr ja jetzt schon.
Ja, das werden wir aber noch klären, weil wir haben gelernt, wir haben noch jeder 1.000 Radiostunden Zeit dazu.
Bei mir sind die lange abgelaufen, Jungs.
Naja, Jahrgang 64 ist auch schon ein bisschen her.
Ah, hört auf jetzt.
Sagt Hajo Schumacher.
Schutz der Privatsphäre.
Bei Was mit Medien. Schönen Abend noch.
Vielen Dank.
Das war wie immer großartig mit euch. Danke.
Das Medienmagazin versucht, alte und neue Medien zusammenzubringen. Mal klappt es, mal nicht. Ein Motto bleibt aber. Der Medienwandel ist für alle da. 2012. Die Medien wandeln sich weiter und für Daniel Fiene und Herrn Pähler hat sich die Frage, wie man eigentlich was mit Medien macht, immer noch nicht erschöpfend beantwortet. Und da sie nicht gestorben sind, senden sie noch heute.
Hier ist die Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen mit einem solventen Medienmagazin.
Das war ganz schön eine Überraschung. Vor gut zwei Wochen hat die Nachrichtenagentur DAPD die Insolvenz angemeldet. Rund 300 Mitarbeiter sind da betroffen.
Und das ist vor allem deswegen eine Überraschung, weil die Nachrichtenagentur ja erst vor zwei Jahren in dieser Form entstanden ist und das teilweise richtig vollmundig, um der DPA Konkurrenz zu machen.
Teilweise wird auf den Gebiet der Agenturen auch mit harten Bandagen gekämpft. Die DAPD hatte zum Beispiel begonnen, das Auswärtige Amt zu beliefern, prominenter Kunde. Vorher war das Auswärtige Amt bei der DPA Kunde, ohne dass es da eine Ausschreibung gab. Aber die DPA fühlte sich vor dem Kopf gestoßen, zog vor Gericht und verlor. Also konnte dieser Anbieterwechsel, wurde der nicht rückgängig gemacht.
Aber schauen wir mal auf die aktuelle Woche. Für die Mitarbeiter der DAPD soll die Insolvenz eine ziemlich große Überraschung gewesen sein. Gestern gab es für sie erstmal eine teilweise Erlösung. Der Insolvenzgeschäftsführer Wolf von der Vecht hat nämlich die Septembergehälter noch anweisen können. Formal dauert es jetzt noch, bis die Arbeitsagentur einspringen kann.
Der Insolvenzgeschäftsführer Wolf von der Vecht hat in dieser Woche in diversen Interviews von einer großen Herausforderung gesprochen, um die Nachrichtenagentur zu retten. Er gibt an, dass innerhalb der nächsten zwei Monate ein Käufer gefunden werden muss, sonst braucht er einen Plan B.
Ja, aber Interessenten, die soll es schon geben. Am Wochenende war zum Beispiel bei W&V zu lesen, dass N24 Interesse an der DAPD haben soll. Und das ist auch interessant, da vor zwei Jahren nämlich der Nachrichtensender selbst noch in einer Schieflage war. Dann aber von N24-Mann Thorsten Rossmann, dem ehemaligen Spiegel-Chefredakteur Stefan Aus und anderen Geschäftspartnern gekauft wurde. Und ein Kaufangebot wollte der Insolvenzgeschäftsführer Wolf von der Vecht aber gegenüber Media jetzt noch nicht bestätigen.
Das Besondere bei dieser Insolvenz, vereinfacht ausgedrückt, es geht da nicht um besonders hohe Schulden, sondern um eine hohe Kostenstruktur. Also es muss sehr viel Geld ausgegeben werden, zum Beispiel für die Gehälter. Wir sind gespannt, wie es da jetzt bei der DAPD weitergeht.
Stellen uns aber auch die Frage, ist die DAPD eigentlich nur ein Einzelfall oder stoßen wir da doch an eine Systemgrenze, was die Finanzierbarkeit von Journalismus angeht?
Ich glaube, das fragt sich die DAPD auch selbst und veröffentlicht aktuell Texte von Medienmenschen, die sich mit der Zukunft von Qualität Journalismus beschäftigen. Und in einem dieser Beiträge ist sogar etwas ganz Interessantes gefordert worden. Wenn der private Markt versorgt, müsse man auch über ein öffentlich-rechtliches Modell für Verlage nachdenken.
Das regt Ulrike Kaiser an. Sie ist die stellvertretende Bundesvorsitzende des DJV und Sprecherin der Initiative Qualität im Journalismus und jetzt bei D-Radio Wissen. Guten Abend, Frau Kaiser.
Ja, hallo, Herr Fiene.
In Ihrem Debattenbeitrag für die DAPD-Serie ist es Ihnen ja wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, dass Qualitätsjournalismus Geld kostet. Warum ist Ihnen das so wichtig, das nochmal so extra zu betonen?
Naja, weil eine ganze Konjunktur entstanden ist im Bereich des Internets, wo es eigentlich heißt, es ist alles umsonst zu haben. Auch Qualität übrigens ist umsonst zu haben. Und dass sich das langfristig nicht tragen kann, das sehen wir jetzt an den brüchigen Teilen des Mediensystems, von dem Sie gerade eins erwähnt haben, nämlich DAPD.
Aber was ich mich frage, ist das überhaupt eine Neuigkeit, dass es schwer ist, mit Journalismus Geld zu verdienen? Also nehmen wir uns zum Beispiel mal, wenn wir uns mal 10 Jahre zurückgehen, die alten Zeitungsverlage, die haben ja früher ihr Geld auch nicht zum Großteil mit dem Verkauf von Zeitungen verdient, sondern zum Beispiel auch mit Zusatzgeschäften. Da gab es ja damals schon die Anzeigen für Immobilien, Autos und so weiter. Das ist inzwischen auch vielleicht durch das Internet den Verlagen weggebrochen. Haben wir nicht da eher so eine Zusatzgeschäftskrise?
Naja, also es hat lange Zeit geheißen, dass die Verlage im Prinzip eine Lizenz zum Gelddrucken haben. Und diese erheblichen, Entschuldigung, jetzt habe ich mich gerade etwas verhakt, dass dieses Gewinnsystem so stark war, das ist leider spätestens mit der ersten Medienkrise eingebrochen im Jahr 2000. Und seitdem haben wir also den ständigen Rückgang von Werbeeinnahmen und wir haben parallel schon vorher einen Rückgang auch an den Abos. Und insofern wird also jetzt diskutiert, ob dieses gesamte Geschäftsmodell, was ja von anderen Geschäften der Verlage nur noch teilfinanziert wurde, ob das gesamte Geschäftsmodell brüchig geworden ist.
Was glauben Sie denn, was für eine Krise haben wir? Ist das eine Journalismuskrise, weil dieser so schwer zu finanzieren ist? Eine Zeitungskrise, weil hier die Lizenz sozusagen zum Gelddrucken abgelaufen ist? Oder vielleicht gar eine privatwirtschaftliche Krise?
Nein, wir haben eine Krise, die aus verschiedenen Komponenten zusammengesetzt ist. Ein großer Teil davon ist, dass sich das Publikumsinteresse auch inzwischen anderen Medien zuwendet. Und der Marktbereich ist eben wesentlich größer geworden und vor allen Dingen die jüngeren Leserinnen und Leser, die haben sich dem Internet und den Social Media zugewandt und da geht ein Stück Zukunft auch für die Zeitung verloren und deshalb ist es umso wichtiger, dass man durch Investitionen in die Qualität versucht, genau diesen Markt wieder zu erobern.
Sie schlagen ja auch vor, dass man unter Umständen über ein öffentlich-rechtliches Modell für Verlage nachdenken könnte. Was genau ist Ihre Idee dahinter und was bringt Sie dazu?
Ja, das hört sich ja zunächst mal sehr revolutionär an, aber so ist es ja gar nicht. Die zentrale Frage ist ja einfach, wie lässt sich Qualitätsjournalismus, wie lässt sich Journalismus generell langfristig finanzieren? Und das geht ja im Prinzip die ganze Gesellschaft an. Zum Glück haben wir es damals zunächst noch mit einer theoretischen Diskussion zu tun, weil wir ja noch ein duales Mediensystem zwischen der privaten Presse und dem privaten Rundfunk und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben. Es gibt halt zwar viele Probleme, wie wir jetzt gerade diskutiert haben, aber es gibt noch kein Marktversagen insgesamt. Wir müssen uns aber der Diskussion stellen, was wäre denn, wenn beispielsweise im Bereich der regionalen Information, also der Lokalzeitung, der Lokalpresse, wenn es da plötzlich zu einem solchen Marktversagen käme. Wir haben ja schon jetzt die Situation, dass viele Bürger sich nur noch von einer Zeitung informieren können, von einer Lokalzeitung. Und wenn sich das noch weiter verschärft, wenn die Pressekonzentration in dem Bereich noch zunimmt, dann müssen wir irgendwann mal vor der Frage stehen, wie können wir denn jetzt sichern, dass die Bürger noch die regionale Information zuverlässig, seriös und professionell bekommen.
Und da sagen Sie, ein öffentlich-rechtliches Modell ist die Antwort. Ist das, wenn man das mal ganz ehrlich ist, ist das realistisch?
Ich halte es für realistisch, weil es ja schon sehr lange funktioniert im Bereich des Rundfunks und zwar durchaus mit großer Anerkennung auch international. Es sind ja auch durchaus, ich sag mal, Mischformen zu diskutieren zwischen einem privaten System und einem öffentlich-rechtlichen System. Denken Sie beispielsweise an den Lokalfunk Nordrhein-Westfalen mit seinem Zwei-Säulen-Modell. Ich denke bloß, wir müssen auf jeden Fall auch eine Alternative entwickeln zu dem Stiftungsmodell, was jetzt in der Wissenschaft so stark diskutiert wird und sehr präferiert wird. Dort wird ja gesagt, man kann im Prinzip Journalismus langfristig auch sichern über private und öffentliche Stiftungen, die einzelne Medien fördern oder die ganze journalistische Projekte fördern. Ich halte das für weniger tragfähig und deshalb denke ich, wir sollten einen Diskurs anregen und uns zusammensetzen, zwar nicht am grünen Tisch planen, aber mit allen Beteiligten mal zusammensetzen und zu überlegen, welche Chancen bieten beispielsweise auch öffentlich-rechtliche Modelle.
Aber was genau bringt Sie dazu zu sagen, das Stiftungsmodell, was in den USA ja sehr gut funktioniert, funktioniert möglicherweise hier bei uns nicht? Liegt das vielleicht auch an einer fehlenden Geberkultur?
Wir haben einzelne Ansätze jetzt von Stiftungen und die haben ganz große Probleme, sich zu finanzieren. Die sind also permanent auf der Suche nach Finanziers. Und ich weiß nicht, da sind auch noch so viele Unabwägbarkeiten drin. Wie wird man finanzieren? Wer entscheidet, was gefördert wird und was eben nicht gefördert wird? oder wer gefördert wird und wer nicht gefördert wird. Da sind bei uns so viele Unabwägbarkeiten. Ich glaube, wir haben da ein anderes Verständnis von öffentlichen Stiftungen.
Das frage ich Sie jetzt vielleicht mal auch mal als stellvertretende Bundesvorsitzende des DJV. Was kriegt der DJV vielleicht? Wir haben ja sprechen ja auch anlässlich über das Thema, über die Finanzierung des Journalismus mit der überwiegenden DAPD-Insolvenz. Was sagen die betroffenen Kollegen? Machen die sich gerade sehr Sorgen?
Von DAPD, natürlich. Die haben ja allen Grund, sich große Sorgen zu machen. Sie müssen mal überlegen, dass also bis kurz vorher noch, bis zum Datum 1. Oktober, sind ja noch journalistische Kollegen eingestellt worden. Die sind teilweise abgeworben worden von anderen Verlagshäusern beziehungsweise von anderen Agenturen. Und dass die sich jetzt existenzielle Sorgen machen, ich glaube, das ist ja gut verständlich.
War die Insolvenz für Sie überraschend? Oder
die war für uns sehr überraschend. Wir haben uns zwar schon längere Zeit gefragt, ob dieses ehrgeizige Projekt im DPA auch mit solchen vehementen Mitteln Konkurrenz machen zu wollen, ob das tragfähig ist. Und wir haben ja auch beobachten können, dass DAPD sehr stark expandiert ist, auch im Ausland. Und das war für uns immer schon ein sehr, ich sag mal, interessante Geschichte zu beobachten. Aber ich denke, jetzt hat sich herausgestellt, dass da sehr, sehr viele unternehmerische Fehlentscheidungen stattgefunden haben.
Sagt Ulrike Kaiser. Vielen Dank. Sie ist die stellvertretende Bundesvorsitzende des DJV und Sprecherin der Initiative Qualität im Journalismus. Und wir haben mit ihr im Rahmen der DAPD-Insolvenz über die Finanzierung von Journalismus gesprochen.
Herr Pellery, wo wir jetzt doch hier bei D-Radio Wissen sind.
Ja.
Eins bleibt dir nicht erspart.
Oh nein, sag das bitte nicht. Sag nicht, dass wir dieses Medienquiz spielen, bei dem ich immer verliere.
Das habe ich auch noch in die eine Umzugskiste damit eingepackt da.
Ach ja, ich hatte es befürchtet. Ja, hol's raus.
Was mit Köpfen? Das Medienquiz.
Auch ein bisschen neu eingepinselt. Sehr schön. Das sollten wir vielleicht einmal ganz kurz erklären. Es ist eine Tradition in Was mit Medien, dass wir uns gemeinsam fortbilden. Und zwar über die wichtigsten oder auch nicht wichtigen Medienköpfe, die man so bei diesen ganzen Medienveranstaltungen treffen kann. Ist ja doof, wenn man sie trifft und dann nicht erkennt.
Genau, steht vielleicht beispielsweise der Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung vor einem.
Ja.
Und man erkennt ihn nicht. Man hätte vielleicht ja ihn googeln können. Dann hätte man gewusst, dass es Kurt Kister ist. Aber nützt einem nichts, wenn man in dem Moment es nicht weiß.
Wir helfen euch da gerne weiter und helfen uns auch ein bisschen weiter. Wir stellen uns gegeneinander Fragen und wir fangen heute bei null an.
Genau.
Herr Pell hat null Punkte, ich habe null Punkte. Wir stellen uns jede Woche jeweils drei Fragen. Wollen wir loslegen?
Genau.
Ich glaube, das Spielprinzip erklärt sich relativ
schnell.
Dann
stell du mir doch die erste Frage.
Meine erste Frage an dich ist, ganz toll, es ist eine sehr einfache Frage, so zum Wahlkampf.
Schön, dass du das vorher weg sagst.
Ich möchte von dir wissen, wie heißt der Intendant vom Deutschlandradio?
Das ist aber gemein. Ich bin doch hier nur zu Gast.
Ja, wir arbeiten ab heute hier, Herr Peller.
Ja, hätte ich mir mal fortbilden sollen. Ne? Es gibt ja hier mehrere Intendanten. Ne? Es gibt ja auch so Unterintendanten, oder?
Und Zwischen- und Oberintendanten. Ich meine aber den Intendanten, der im Impressum steht. Ach, ich gehe nicht auf die Webseite.
Doch.
Nein?
Wahrscheinlich werde ich jetzt gefeuert. Vielen Dank, Herr Fiene. Vielen Dank.
Ach, weißt du es nicht?
Ich habe eigentlich mein Leben lang immer so gelebt, dass mich Chefs nicht interessieren. Und das werde ich auch hier so fortsetzen.
Beim Tag der offenen Tür haben wir ihn noch getroffen.
Ja, ich weiß. Ich würde ihn auch erkennen. Aber das ist genau das Problem. Man steht vor ihm und kann den Namen nicht sagen.
Dann sagst du, Herr Stoll, schön, Sie zu treffen. Dr. Willi Stoll ist der Intendant hier im Hause.
Danke für diese Blamage, Herr Fiene.
Ich bin auf deine erste Frage gespannt. Ich habe auch Angst.
Nein, meine erste Frage ist eigentlich ganz einfach, weil mich persönlich hat sie ziemlich überrascht. Irgendwie habe ich gedacht, ob das so gut geht. Ich habe gelesen, die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung hat einen neuen Kolumnisten. Ja. Du lachst schon, du weißt es.
Ja.
Wer ist es denn?
Thomas Gottschalk.
Ja, das ist doch bitter, oder?
Soll ich dir mal meine zweite Frage
vorstellen? Ja, du musst auch die Frage vorlesen, die auf deinem Zettel steht.
FAS bekommt Ende des Monats einen neuen Kolumnisten auf besonderen Wunsch von Marcel Reich-Ranicki. Wer macht denn das?
Ja, Thomas Gottschalk.
Richtig, kriegen wir beide einen Punkt, oder?
Ja, kriegen wir beide einen Punkt. Kürzt sich auch wieder weg, von daher ist es dann letztendlich auch
schön.
Egal. Ja, ich diese Woche, eigentlich heute, quasi zeitgleich, nicht ganz zeitgleich mit uns, startet ja die zweite Ausgabe von Voice of Germany, das große Erfolgsmodell der Musikunterhaltung.
Da, wo man die Kandidaten erst nicht sieht, oder?
Genau.
Oder ist das die andere Show? Nee,
das ist die Show, wo man die Kandidaten erst nicht sieht. Also quasi das gleiche Prinzip wie hier. Ja. Uns hört ihr ja auch nur und unsere Stimmen und unser Wissen über die Namen von Intendanten müssen
das
euch überzeugen.
Das ist das Radio des kleinen Mannes.
Meine Frage ist aber, wer hat diese Show erfunden?
Jean de Mol.
Wahrscheinlich ist es so einfach, weil der hat alles erfunden.
Ich habe geraten.
Ja, du hast recht. Den Punkt
gebe ich
dir. Ja, du hast recht.
Ach, das ist schön. 2-1 steht's. Meine letzte Frage an dich ist, Sky rüstet auf. Die haben einen neuen Fußballkommentator, der jetzt ein Spiel vom VfB Stuttgart co-kommentiert, zusammen mit Wolf-Christoph Fuss.
Ich kenne noch nicht mal Herrn Fuss.
Ja, das ist nicht schlimm. Den anderen kennst du. Der freut sich über ein bisschen Nebenbeschäftigung. Der hat nicht mehr so viel zu tun, jetzt aber wieder ein bisschen mehr.
Gib mir mal einen Tipp.
Er war mal ein Vorbild. Oder er hatte, Herr Peller, woraus sind wir jetzt, das ist, wenn ich dir das jetzt helfe, was ist heute, ist unsere erste Sendung hier, ja, bei dir, Radio Wissen?
Er war mal bei Premiere.
Und wir sind jetzt aus welcher Sendung zu, oder aus was für eine Zeit zurückgekehrt?
Aus der Sommerpause.
Richtig.
Harald Schmidt.
Richtig. Herr Peller.
Meine Herren.
Harald Vielen Schmidt Dank. Kommentiert ein Fußballspiel. Und zwar ein Spiel des VfB Stuttgart. Darauf hat die Welt gewartet.
Ja, dann noch meine letzte Frage an dich. Wir haben ja vorhin schon über die DAPD gesprochen, die der DPA, man muss ja auf diese Buchstabenkombination genau aufpassen, Konkurrenz machen wollte. Deswegen frage ich dich jetzt eine Frage, die man eigentlich gut wissen kann. Wie heißt denn eigentlich der Chefredakteur der DPA? Der war übrigens 2010 Journalist des Jahres.
Wolfgang Büchner. Habe ich irgendwie...
Da mache ich hier einen Haken dran. Und dann komme ich, glaube ich, zu dem Schluss, wie steht's, dass ich eigentlich dir 3 Punkte geben muss.
Ach, Herr Peller. Und du kriegst auch einen.
Ich kriege 2.
2?
Ich habe
Entschuldigung.
Harald Schmidt gewusst.
Ja,
und ich habe
Thomas Gottschalk
gewusst. Und Herr Stoll weiß natürlich jetzt auch. Ich bitte nochmal vielmals um Entschuldigung an dieser Stelle.
Ach, dann nehmen wir die Punkte mit in die nächste Woche.
Steht 2-3 für mich.
Gucken, ob du dann aufholen kannst.
Bestimmt. Ich lerne alle Intendanten dieses Landes 50 Jahre zurück auswendig. Ich gelobe. Hier ist die Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen mit Daniel Fiene und Herrn Pähler, den Machern von Was mit Medien.
Herr Pähler, wann hast du eigentlich dein letztes Buch geschrieben?
Geschrieben? Also eigentlich wüsste ich noch nicht mal, wann ich zuletzt ein Buch gelesen hätte. Aber wieso genau fragst du jetzt?
Ich frage deswegen, weil am Wochenende ist ja die Frankfurter Buchmesse zu Ende gegangen. Und einer der großen Trends in diesem Jahr war das Thema E-Books. Beim Verkauf dieser E-Books, übrigens kleiner Fun-Fact, haben in Deutschland die Händler schon 4-mal so viel Umsatz verdient wie im Vergleich zum vergangenen Jahr. Und das geht jetzt in die Millionen. Aber nicht nur E-Book kaufen ist ein Thema, sondern auch ein E-Book herauszugeben. Das soll mittlerweile kinderleicht sein. Und da dachte ich, dass du vielleicht das auch hinkriegen könntest.
Sagen wir es mal so.
Du könntest ein Buch über die Intendanten von öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten in Deutschland
schreiben. Das könnte ich machen, es wäre aber ein leeres Buch.
Okay.
Also weil ich es nicht weiß, wer es ist. Ist auch egal. Ich glaube, ich würde mir aber grundsätzlich das schon zutrauen. Also wenn ich die richtige Anleitung eigentlich dazu hätte. Wenn ich mir so vorstelle, Herr Pähler als Buchautor, ich hätte auch schon einen Titel, so das Leben des Herrn P., 7 Wege zum medialen Glück oder so. Ist mal so als Arbeitstitel dahingesagt. Wobei, was ich mich frage, wohin schreibt man bei einem E-Book eigentlich, das ist mir auch wichtig, so hinten raus, eigentlich das Autogramm hin?
Das kann ich dir nicht sagen, aber ich bin dir ganz sicher, Helga Kleisny kann dir das sagen. Sie hat nämlich jetzt passend zur Buchmesse ihr Buch mit dem Titel E-Books erstellen herausgegeben. Und weil es den Rahmen unserer Sendung sprengen würde, das Buch jetzt hier vorzulesen, sprechen wir einfach mit ihr. Helga Kleisny, herzlich willkommen bei D-Radio Wissen.
Ein ganz herzliches Grüß Gott nach Köln an Daniel Fiene und Herrn Pähler.
Hallo Frau Kleisny. Eine Frage müssen wir Ihnen vorab stellen. Sie sagen ja, aus Sicht von Autoren macht es heute durchaus gar nicht mehr unbedingt immer Sinn, ein Buch ganz klassisch über einen Verlag herauszugeben. Viel besser sei es unter Umständen, Bücher auch eben als E-Book herauszugeben und das dann auch selbst über das Internet zu vermarkten. Warum haben Sie denn Ihr neues Buch dann eigentlich in gedruckter Form mit einem Verlag herausgegeben? Das erschließt sich mir nicht ganz.
Das ist eine berechtigte Frage.
Sehen Sie?
Die Sache war so, dass ich mir das überlegt habe, mache ich ein E-Book, mache ich kein E-Book und vor allem, ich musste ja zuerst mal recherchieren, wie mache ich denn ein E-Book? Denn nur im Internet nachlesen, ich bin Journalistin, Gestandene und da ist dieses Zusammenschreiben aus irgendwelchen Webseiten, das ist nicht meine Art. Ich recherchiere wirklich die Sachen, die ich auch weitergebe. Also habe ich gedacht, naja, dann machst halt gleich mal ein Buch draus. Und als ich das so dachte, da kamen mir immer wichtigere Sachen im Leben dazwischen, um dieses Buch zu schreiben. Und dann kam ein Verlag, ist an mich herangetreten und gesagt, möchten Sie das Buch machen? Und da habe ich mir gedacht, dann habe ich einen Abgabetermin im Nacken und dann muss ich es machen. Und genau so ist es gelaufen.
Das ist natürlich das Problem bei den E-Books, dass man da keinen hat, der einen da tritt, wenn man das in Eigenverantwortung rausbringt. Ich hatte Sie ja kürzlich bei einer Veranstaltung getroffen und da haben Sie mit leuchtenden Augen vor mir gestanden und vom Thema E-Books erzählt. Das müssen Sie mir mal ein bisschen erklären. Was ist für Sie die Faszination beim Thema E-Book?
Die Faszination am Thema E-Book ist für mich darin, dass ich selber alles in der Hand habe, und zwar qualitätsmäßig und auch verdienstmäßig. Gehen wir mal zum Verdienst, weil das ist meistens so die erste Frage, ja, wird man da jetzt Millionär? Es gibt ja ein paar Beispiele dazu. Ich glaube nicht, dass es generell gut ist, an irgendeine Sache heranzugehen und zu sagen, ich will jetzt 1 Million verdienen, darum mache ich das. Ich glaube, dass man damit dann wenig Erfolg hat. Wenn man irgendetwas im Leben mit Enthusiasmus, mit Liebe, mit Freude, mit Energie macht, dann kann man durchaus dahin kommen. Also, das ist das zum Thema Verdienst und zum Thema Qualität. Ja, das ist mir eigentlich der wichtigere Teil. Ich möchte bestimmen selber, wie das Cover aussieht. Ich möchte auch den Inhalt bestimmen. Ich möchte auch beim Lektorat noch ein bisschen mitreden. Und ja, und das kann ich eigentlich nur, wenn ich ein Buch selbst verlege.
Das heißt, Sie hatten gar nicht so richtig Mitspracherecht bei Ihrem jetzigen Buch? Nein, ich stelle diese Frage zurück. Ich wollte eigentlich was anderes fragen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, diese Menschen, die E-Books schreiben, was sind das für Menschen? Also ist das so irgendwie so der Typ Mensch, der gerne mal auch mal ein Buch schreiben wollte, weil er dann sagen kann, ich habe ein Buch geschrieben? Oder will er die Aufmerksamkeit? Was ist neben vielleicht dem Verdienst, der, wir ja schon gerade gehört haben, vielleicht gar nicht so groß ist, was ist eine Motivation?
Ich würde sagen, dass dir die Bandbreite ganz groß reicht. Und also wenn man jetzt durchaus mal auf diese 2 Millionärinnen, die ständig so herumgereicht werden, die eine heißt die Amanda Hocking, also man kann das gerne im Internet nachrecherchieren. Und die zweite, die ist vielleicht nicht so oft zitiert, heißt Tina Folsom. Und die erste, das war eine Altenpflegerin, die dann irgendwann mal gesagt hat, ja, ich möchte jetzt ein Buch veröffentlichen und dann halt mit ihren Erzählungen Millionärin wurde. Also ich glaube, es ist der ganz normale Mensch, der einfach mal seine Geschichten veröffentlichen möchte. Und ich finde, dazu sollte er auch die Chance haben. Denn wenn sie jetzt als Hugo Müller oder Susi Meier zum Verlag gehen und sagen, ich möchte ein Buch über meine Familie, über mein Umfeld veröffentlichen oder über die Berge, in denen ich wohne, dann werden die sagen, schön, tun Sie das, aber nicht bei uns. Und wer sagt, dass das vielleicht nicht doch genau das Buch ist, das die anderen Menschen interessiert? Ich meine, ganz knallhart, Mark Twain hat nichts anderes gemacht. Ich war ein Riesenfan als Kind von Huckleberry Finn und von all seinen Abenteuern. Und als ich dann als Erwachsener zum ersten Mal tatsächlich an diese Stätten kam, war ich so enttäuscht. Mark Twain hat einfach nur aufgeschrieben, wie die Umgebung da aussieht. Also mit einer schönen Story natürlich, aber das Haus von der Tante Polly, das war eins von vielen. Und der Vorgarten und dieser hochberühmte Zaun, der steht im Nachbarhaus genauso.
Der Herr Peller, der macht schon ganz große Augen und der hat ja schon gerade angedroht, dass er jetzt auch selbst ein Buch schreiben wird. Was sind da so die ersten Schritte, die er dann unternehmen müsste, dann zusätzlich, außer jetzt das Manuskript zu schreiben? Was sind so Ihre Tipps? Wie geht's dann am besten los?
Naja, wenn ich ein bisschen großkotzig bin, würde ich sagen, er möge sich bitte mein Buch zu Herzen nehmen und einfach mal da anfangen zu lesen.
Klappentext habe ich schon gelesen.
Der Grund ist der, dass das war eben schon diese eine Sache, in der ich sagte, dass der Verlag und ich ein bisschen unterschiedliche Vorstellungen hatten. Der Verlag wollte ein sogenanntes How-to-Buch. Also zum Leser klicken Sie hier, klicken Sie da, machen Sie jenes, da ist das Screenshot dazu. Mir ging es darum, das ein bisschen weiter zu sehen. Ich habe darum einen ersten Teil durchgesetzt von 3 Teilen. In 3 Teile ist das Buch gegliedert, in dem ich Entscheidungsgrundlagen überhaupt für das elektronische Buch liefere. Also von welchem Programm möchten Sie ausgehen? Gehen Sie von Word aus? Gehen Sie von einem HTML-Code aus? Von welchen Möglichkeiten können Sie überhaupt ausgehen? Und wie gehen Sie dann weiter und wie beeinflusst das dann die weitere Entstehung, also die weitere Arbeit bis zum fertigen Buch? Und was können Sie überhaupt mit dem fertigen Buch machen? Und das, wie gesagt, finde ich schon sehr wichtig, denn die meisten Anleitungen, gerade diese 10-punktigen vom Text zum E-Book oder vom Text zum Millionär oder wie auch immer die heißen, die sind einfach nur, machen Sie dieses, machen Sie jenes, ohne auf dem aufzusetzen, was der Autor zur Verfügung hat, wovon der Autor ausgehen kann.
Man hat ja aber trotzdem so gewisse Vorstellungen, wenn man, glaube ich, so ein Buch schreibt. Und im Rahmen Ihrer Recherche, wo Sie sagen, oh, da braucht man mehr Hintergrundwissen, was war da vielleicht so ein Punkt, wo Sie sagen, damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet oder dieser Mechanismus oder dieser Effekt, das fand ich spannend, jetzt das für meine Recherche für das E-Book-Erstellenbuch herauszufinden. Auf was sind Sie da gestoßen?
Das ist eine sehr spannende, gute Frage. Ich habe ja gehört, Sie sind sehr kritisch, das finde ich super. Ja, da gab es einen bestimmten Punkt und zwar hatte ich mir von Anfang an vorgestellt, also ich möchte fürs iPad veröffentlichen, weil das ist meine Zielgruppe, die iPad-Leser und dann will ich also auf iBooks veröffentlichen. Das ist sehr naiv gedacht. Ich habe mich auch früher schon gefragt, warum es da im englischen, im amerikanischen Sprachraum sehr viele Bücher gibt und im Deutschen praktisch keine. Das ist nicht nennenswert. Tja, und das hat einen bestimmten Grund, weil nämlich, dass Apple eine amerikanische Firma ist. Und auch wenn man auf apple.de veröffentlicht, muss man eine sogenannte amerikanische Steuernummer haben. Und die kriegt man nicht an jeder Ecke, man kriegt sie. Und ich beschreibe auch im Buch, welche Arten es gibt und wie man sie kriegt. Es ist also kein Ding der Nichtmachbarkeit, aber es ist eine gewisse Hürde. Und im Internet, wenn Sie da so ein bisschen rumgucken, dann steht da maximal, besorgen Sie sich eine Ein. Na, damit kann ich aber nicht sehr viel anfangen. Eine Ein ist eine Employer-ID-Number. Das stimmt auch nicht, denn ein normaler Mensch braucht eine ITIN, also eine ITIN. Und ich will jetzt da nicht näher drauf eingehen, aber das sind so die Sachen, bei denen ich mir gedacht habe,
das klingt nach einem Abenteuer.
Das ist der Grund. Und das war mir eben wichtig, den Leser da heranzuführen und zu zeigen, okay, das müsstest du machen, um eben auf Apples iBooks zu veröffentlichen. Das ist keine unüberwindbare Hürde, aber du musst dir dessen bewusst sein. Und dann kann der Leser selber entscheiden, will ich das nun oder will ich das nicht. Aber mir geht es eben darum, ein bisschen mehr zu liefern, als nur diese üblichen dämlichen 10 Schritte und zu sagen, naja, dann veröffentlichen Sie einfach und stellen Sie Ihr Buch auf iBooks hoch. So einfach ist es. Nicht.
Also Herr Hanscher, es scheint sich wirklich zu lohnen, Ihr Buch zu lesen. Was mich jetzt zum Schluss noch einmal interessieren würde, vielleicht ist eine ganz praktische Frage. Wie kann man eigentlich ein E-Book sozusagen jemandem widmen? Wie kann man Autogramme auf E-Books schreiben? Das wäre mir persönlich ein wichtiges Anliegen, wenn ich mal Autor werde.
Das verstehe ich und das ist auch richtig so. Einer der wichtigsten Sachen, wenn Sie selber ein Buch verlegen, und das ist jetzt egal, ob Sie das als Print oder als E-Book verlegen, ist das Marketing. Punkt.
Punkt. Sagt Helga Kleißny, die Autorin des Buchs E-Books erstellen. Vielen Dank für diese akustische Autogrammstunde bei uns.
Ich möchte schon noch weiter, entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche, aber ich dachte nur einfach mal, das muss jetzt mal so mit einem Punkt sitzen. Weil das auch meistens so, ja, dann machen Sie mit den 10 Klicks und dann haben Sie Ihr Buch online und dann verkaufen Sie es und dann werden Sie Millionär. Geht nicht so einfach. Marketing ist bei mir ein großer Teil im Buch. Warum, wozu, welche Arten gibt es? Und ich gehe auch darauf ein, dass man eben nicht nur auf Facebook und den ganzen sozialen Netzwerken, die ich für sehr wichtig erachte bei E-Books, aber durchaus auch ein konventionelles Marketing machen sollte. Das sind Lesungen, das sind eben Flyer, das sind die Sachen im One-on-One-Kontakt, im Realkontakt mit den Lesern. Und da können Sie signieren Ihre Autogrammkarten.
Ha, das war der entscheidende Hinweis. Vielen Dank, Helga Kleißny. Ihr Buch E-Books erstellen ist jetzt verfügbar. Und danke für die Einblicke hier in der Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen.
Die Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen. Mit Daniel Fiene und Herrn Pähler. Den Machern von Was mit Medien.
Ja, Herr Pähler.
Das sind wir ja gewesen.
Es ist 19 Uhr.
Ja.
Und jetzt verheiraten wir sozusagen so ein bisschen diese beiden Projekte, denn die uns aus dem Podcast Was mit Medien kennen das Element, was jetzt folgt, noch nicht, nämlich Nachrichten.
Mhm.
Und die Hörer der Redaktionskonferenz freuen sich, denn es ist 19 Uhr und Anne Tepper ist bei uns. Herzlich willkommen.
Hallo.
Du hast uns die Top-Meldung mitgebracht, die heute den Nachrichtentag beschäftigt haben. Was waren denn da so die Schlagzeilen?
Genau. Heute Morgen haben wir den Terrorverdächtigen gemeldet, den das FBI festgenommen hat. Der Mann kam aus Bangladesch und wollte vor dem Gebäude der Zentralbank in New York wohl eine 450-Kilogramm-Bombe zünden. Das US-Justizministerium hat dann mitgeteilt, dass der Plan schon bekannt war vorher. Und die haben dem Mann dann eine Attrappe untergeschoben. Deswegen bestand dann auch keine Gefahr. Dann hat uns heute noch Europa beschäftigt wieder. In Griechenland gab es Proteste gegen den Sparkurs. Da waren Generalstreiks angekündigt. Erst gab es friedliche Demonstrationen, dann gab es schwere Ausschreitungen. Rund 500, zum Teil auch vermummte Demonstranten haben Brandsätze auf die Polizei geschleudert. Die hat dann reagiert mit Tränengas und Blendgranaten. Die machen so durch Licht und Knall kurzzeitig orientierungslos. Da sind 3 Menschen leicht verletzt worden, haben Medien berichtet. Und demnächst wird es weiter Streiks geben gegen das Sparen in Europa. Die europäischen Gewerkschaften wollen am 14. November einen europaweiten Protesttag machen. Die haben vorgeschlagen, dass es nicht nur ein Fiskalpakt, das ist ein schwieriges Wort, geben soll, sondern auch einen europäischen Sozialpakt daneben, damit die Kosten der Krise gerechter verteilt werden. Ja, und dann das dritte Europa-Thema ist der EU-Gipfel, der ja jetzt begonnen hat. Vorher gab es eine Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die hat vorgeschlagen, einen Solidaritätsfonds für die Krisenländer einzurichten. Das Ganze soll mit der Finanztransaktionssteuer finanziert werden. Interessant an der Regierungserklärung auch, das war der erste Schlagabtausch mit Per Steinbrück, dem designierten Kanzlerkandidaten der SPD. Der hat dann auch gleich mal die Kanzlerin angegriffen und gesagt, sie hat in der Eurokrise falsch gehandelt und das Griechenland-Mobbing aus ihrer Koalition heraus kritisiert.
Gab es denn auch so ein paar Themen, wo du sagst, darüber lohnt es sich eigentlich gar nicht zu sprechen?
Ja, genau. No News sozusagen hatten wir heute auch. Zum Beispiel gab es Verhandlungen über die Nebeneinkünfte von Abgeordneten. Da wurde gemeldet, es weiter keine Einigung in Sicht. Das war jetzt für uns dann irgendwie auch nicht meldenswert.
Langweilig,
ist ja keine Einigung.
Also es ist alles vertagt worden, genau. Wir haben einen Toten nicht gemeldet, obwohl es natürlich tragisch ist. In Griechenland ist ein Mann bei den Demonstrationen ums Leben gekommen. Er ist aber da nicht getötet worden, sondern hat einen Herzinfarkt. Und das hat ja möglicherweise gar nichts mit diesen Krawallen selbst zu tun. Und in den Wissensnachrichten hatten wir eine Meldung, die eigentlich ganz interessant ist. Immer mehr Männer gehen zum Schönheitschirurgen. Die Zahl hat sich in den letzten 5 Jahren
verdoppelt. Dann darfst du dich dazu äußern. Ich möchte mich dazu nicht äußern. Natürlich schön bin ich.
Ja, man weiß aber auch nicht so richtig, ob es stimmt, denn gemeldet hat das Ganze die Gesellschaft für ästhetische Chirurgie. Die machen gerade eine Jahrestagung, also es scheint möglich. Das könnte auch interessengeleitet sein.
Ja.
Genau.
Ich frage es jetzt nicht.
So.
Ich fragte mich
auf eine Runde.
Wir reden wir nachher drüber. Ich überlege gerade, wenn man sich als Mann die Nase verlängern lässt, ob das sozusagen Folgewirkungen hat.
Solange es nur die Nase ist. Was gab's noch?
Der 150.000. Meldung im Patentstreit Apple gegen Samsung. Diesmal ein Gericht in Großbritannien, Berufungsgericht, und Apple musste da einen Rückschlag hinnehmen. Haben wir auch nicht gemeldet, weil es geht einfach hin und her.
Da blickt man auch nicht mehr durch. Und
ja, das auch.
Die Frage ist ja, aktuell große Auswirkungen gibt es ja für uns da als Kunden im Moment auch nicht. Also verständlich, dass ihr das nicht mit ausgewählt habt. Anne Tepper, recht herzlichen Dank für den Nachrichtenüberblick hier um 19 Uhr in der Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissens. Eine Medienmeldung, die heute reingekommen ist, die hat mich wirklich auch sehr bestürzt. Die möchte ich an dieser Stelle, glaube ich, auch noch ganz kurz erwähnen. Denn Wolfgang Menge ist verstorben und er ist sozusagen ein großer Präger der deutschen TV-Landschaft gewesen. Denn er hat zum Beispiel die Serie Ein Herz und eine Seele, aber auch damals das Millionenspiel und die Talkshow 3 nach 9 erfunden. Und jetzt ist er im Alter von 88 Jahren gestern gestorben. Hier ist die Radio Wissen Redaktionskonferenz.
Das üben wir aber noch mal ein bisschen, Herr Fiene, ne?
Jetzt kommt wieder was Neues.
Ja, ich bin schon ein bisschen orientierungslos schon. Jetzt ist ja quasi die erste Stunde rum.
Ja.
Und jetzt ist ja Neuland. Das, also so richtig.
Das ist toll. Jetzt haben wir nämlich 30 Minuten mehr Zeit und die wollen wir zusammen mit euch gestalten. Und in der Redaktionskonferenz wird ja auch immer das Tagesrätsel ausgelöst, das ihr Rubik-Rätsel. Und dafür, Herr Päder, da ist ein großer Gong. Ja. Willst du mal da draufschlagen, damit alle Bescheid
wissen,
dass
jetzt die Auflösung kommt? Eine Sekunde, dieses Studio ist so groß, dass ich circa 10 Minuten brauche.
Geh mal dahin. Um den Gong zu erreichen, ja. Damals beim Campus Radio war es immer total klein, da hat man alles mit einem Handgriff erreicht.
Darf ich jetzt den Gong machen?
Gerne, Herr Päder. Lauter! Nochmal laut, komm, hau mal richtig auf die. Sehr schön. Jetzt wissen wir, das war jetzt das Schlusszeichen. Ihr dürft nicht mehr Einsendungen uns rüberschicken für das heutige Rätsel. Das erklären wir nochmal ganz kurz. Wir suchen einen Songtext ohne Musik und einen Musik ohne Songtext. Die haben wir in unserem heutigen Aerobic Mashup verwurstet. Und gesucht sind im Speziellen 2 Lieder von 2 britischen Künstlern, die den Titel Sir vor ihrem Namen tragen.
Ich hätte eine Idee. Aber wollen wir das nicht nochmal hören? Also ich meine, das so beschrieben ist das ja jetzt irgendwie.
Absolut, da bin ich doch sehr dafür.
Es gibt einen stillen Rückzug von der Hektik des Tages, wenn die Hitze der sich drehenden Welt abgeschaltet werden kann. Ein bezaubernder Moment und er durchflutet mich. Es ist genug für einen ruhelosen Krieger, einfach nur bei dir sein zu können. Und? Kannst du die Liebe heute Nacht spüren? Sie ist da, wo wir sind. Es ist genug für einen wachsamen Wanderer, dass wir so weit gekommen sind.
Und kannst du die Liebe heute Nacht spüren, wie sich alles zur Ruhe legt? Es kommt für jeden einmal eine Zeit, wenn wir nur bereit sind zu lernen, in der uns das sich drehende Kaleidoskop mitnimmt.
Grübel, grübel und studier, gut zugehört. Ich glaube, so schwer war es nicht. Ne? Der Hinweis war ja auch schon da, dass es quasi um adelige Songtextwriter und Musiker geht. Und ich löse es jetzt mal auf. Der Song Delilah von Sir Tom Jones. Ne? Habt ihr bestimmt alle rausgehört. Ja. Und der Text, Daniel, ich sag's mal. Ja. Can you feel the love tonight? Merkt man auch in dieser Show, so zwischen uns so ein bisschen, von Sir Elton John.
Und wir haben zahlreiche Einsendungen von euch bekommen. Heute gibt es ein T-Shirt zu gewinnen, passend zu dem schönen Wetter, genau, was es auch morgen
geben wird. Es ist ja Hochsommer angesagt für das Wochenende.
Hier ist der große Topf. Willst du reingreifen, Herr Pähler?
Ja.
Zieh mal kurz.
Gib mal her. Hast du alle E-Mails ausgedruckt?
Nein. Natürlich nicht.
Dann zieh halt ein. Nimm das siebte von oben oder so.
Richtig gewusst hat's zum Beispiel und gezogen habe ich jetzt Andreas Böhm aus Berlin. Herzlichen Glückwunsch, du kriegst das schöne D-Radio-Wissen-T-Shirt. Wir müssen natürlich noch wissen, welche Größe, aber das klären wir noch ab. Vielleicht gibt's da so nur Einheitsgröße hier.
Das ist Stretch.
Eine öffentlich-rechtliche Einheitsgröße.
Von XS bis XXL passt da alles rein.
Toll! Haben wir das auch geklärt.
So.
Das Aerobic macht Spaß, da freue ich mich schon auf die nächste Ausgabe bei uns dann nächste Woche, nächsten Donnerstag, beziehungsweise auch morgen hier bei den Kollegen in der Redaktionskonferenz. Und jetzt wollen wir ein bisschen mit euch abhängen, denn das ist ja so, wir schaffen es eigentlich gar nicht, in so einem Medienmagazin alle Themen der Woche unterzubringen, und hier in der Redaktionskonferenz gibt's deswegen jetzt einen Hangout. Wir wollen jetzt nochmal ein paar Themen besprechen, die sonst noch angefallen sind, haben da jetzt noch so 10 Minuten Zeit und ihr könnt euch einklinken, also quasi virtuell ins Studio schalten. Dazu haben wir eine Videokonferenz geschaltet bei Google Plus. Das ist für alle, das kennen viele, glaube ich, nicht. Doch, kleiner Scherz. Haben wir ein Hangout gestartet und dort könnt ihr beitreten. Und wenn ihr dort mitmachen wollt oder erstmal neugierig seid, wie sieht denn das aus? Das Ganze könnt ihr live bei YouTube sehen. Und zwar auf wissen.dradio.de haben wir schon den YouTube-Player eingebunden. Das heißt, ihr könnt jetzt uns nicht nur hören, sondern auch im Studio beobachten. Das wollen wir immer bei dem Hangout in der letzten halben Stunde machen. Und ihr könnt euch auch einklinken und die Themen mit uns diskutieren.
Genau genommen sieht man aber nur dich, oder? Sehe ich das richtig?
Ja, das passen wir gleich noch. Ich will, weil das Problem ist, ich muss die Leute immer noch mal einladen. Und ich sag euch mal ganz kurz, wie das geht. Und zwar bei Google Plus gibt es jetzt so eine Meldung, dass wir den Hangout gestartet haben. Und Moment. Ich habe jetzt mal eben hier eine Mail verschickt.
Man hört es auch ein bisschen.
Ja.
Mail ist raus.
Und ich gucke jetzt hier gerade mal auf der Seite, ob wir dann hier auch schon ganz wunderbar sich schon Leute gemeldet haben, dass wir die einladen sollen, damit die hier in den Hangout reinkommen, weil dann können wir euch auch hören hier in unserer kleinen, kuscheligen Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen. Herr Pähler, kam du doch schon mal die erste Medienmeldung raus, die uns auch noch beschäftigt hat in dieser Woche?
Ja, also eine Meldung, die hast du ja vorhin schon sozusagen in den Nachrichten auch angesprochen, brauchen wir, glaube ich, jetzt hier nicht nochmal vertiefen, wobei es mich tatsächlich schon ein bisschen mitgenommen hat, dass Wolfgang Menge verstorben ist, weil gerade diese Serie Ein Herz und eine Seele, die liebe ich, muss ich wirklich sagen. Und da hat er, für mich hat er sozusagen ein Stück Fernsehgeschichte geschrieben und sich da quasi auch ein Denkmal mitgesetzt. Ich meine, Alfred Tetzlaff, Ekel Alfred, ist natürlich sozusagen auch, hat sehr großen Anteil daran. Aber die Idee, die war eben von Wolfgang Menge, und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und ich glaube, damit bin ich nicht der Einzige in Deutschland, der deswegen heute auch ein bisschen trauert. Ja, das ist die eine Nachricht, die wir vorhin ja schon hatten. Und dann gab es eine ganze Reihe anderer Nachrichten, die irgendwo, wo man sich fragen kann, muss das eigentlich sein? Warum diese Aufregung? Warum hat darüber eigentlich keiner gesprochen? Und was ich ehrlich gesagt gar nicht so ganz verstehen kann, vielleicht mache ich mich damit unbeliebt, aber was die ganzen Leute jetzt eigentlich am Yps-Heft finden. Ja, da ist ja jetzt quasi eine Neuauflage. Ist ja nicht der erste Versuch einer Neuauflage, aber diesmal scheint es ja zumindest mit Ausgabe 1 der Neuauflage so zu sein, dass das ganz erfolgreich angelaufen ist, dass es in kürzester Zeit ausverkauft war. Ich verstehe das nicht. Verstehst du das? Also verstehst du diese Faszination Yps?
Ich fand das ja Wahnsinn. Als letzten Donnerstag die Neuausgabe da war, sind morgen alle hingerannt. Und ich hatte das Gefühl, ich habe auch irgendwie sehr viel Radiosender bei mir in meinem Facebook-Stream. Und alle Redaktionen haben dann erstmal die Urzeitkrebse ausprobiert. Und haben die Fotos gepostet. Und das war so, eine Kollegin hat dann so geschrieben, und alle Jungs so, Ups und so, also nach dem Motto, als ob es irgendwie in einer gewissen Generation kein Entfliehen vor dem Heft gab. Was ich interessant finde, ist der Ansatz, dass sie das Ups-Heft jetzt nicht für die neue Jugend machen, sondern für die alten Leser, also die da eine emotionale Bindung zu der Marke aufgebaut haben, dass die da jetzt das aufbauen wollen. Das finde ich spannend.
Aber ist denn, so, was ich daran spannend finde, ist das nicht eigentlich ein solches Geschäftsmodell, ist das nicht unter Umständen sogar das Ende schon vorprogrammiert? Also wenn wir jetzt mal die Generation nehmen, irgendwie so 80er-Jahre-Kinder, die sind damit groß geworden und freuen sich, dass das Ips-Heft wieder da ist. Und irgendwann, in ein paar Jahrzehnten, sind die alle weg. So, den haben das halt das Zeitliche gesehen.
Das ist die große Frage.
Und sie haben ja damit auch die Leser von
Ips. Die haben ja auch schon vor einigen Monaten oder Jahren auch schon mal eine Neuauflage versucht. Und das hat damals nicht geklappt. Und deswegen soll es jetzt mit dem neuen Konzept nochmal klappen.
Aber was ist denn eigentlich tatsächlich das Neue? Also
das Neue ist, dass es das wieder gibt.
Nee, also, ach so, ja.
Aber das, was ich ganz spannend finde, sie wollten jetzt nachdrucken, weil es ja an einigen Stellen vergriffen war, geht aber nicht, denn bei dem Nachdrucken ist an der Stelle das Problem, dass die Urzeitkrebse da nicht beigelegt werden können. Die kann man nicht mal eben durch die Druckerpresse jagen.
Das heißt, es ist sozusagen nicht daran gescheitert, noch mehr Exemplare des Ips-Heftes zu verkaufen, dass die Zeitung nicht gedruckt werden konnte, sondern die Gimmicks, die dazu gehören, die waren nicht da. Und ohne die hätte wahrscheinlich aber auch keiner das Heft gekauft, ne?
Man weiß es nicht.
Da fragt man sich, geht's
eigentlich? Hast du die mal gezüchtet?
Nein, nie.
Ich guck mal gerade.
Ich wollte immer so einen Ameisenstaat haben, weißt du? Wo in so einer, zwischen zwei Glasscheiben, so mit Sand und so einer dicken Ameisenkönigin, die dann irgendwie viele Ameisenkinder kriegt. Aber mit Krebsen habe ich mich eigentlich noch nicht näher beschäftigt.
Ich scanne hier gerade mal die sozialen Netzwerke. Christian Kloß schreibt über Google Plus: Vielen Dank, ihr macht einen tollen Job, wie online wie on air. Das ist toll, das freut uns sehr. Patrick schreibt: echt super Sendung, ein paar kurze Mediennews würde das Ganze abrunden. Und rat mal, was wir hier gerade noch machen.
Mediennews?
Ja.
Yeah.
Cool. Soll nur kurz sein. Okay.
Aber die Idee war trotzdem gut. Sag ihm das mal.
Ja,
hört
toll,
er ja jetzt.
Haben wir nur wegen, also weil er sich das überlegt hat, jetzt spontan hier in die Show reingeholt. Und keine Anmerkung. Mit dem Hangout, das mit dem Einladen, das muss ich mir noch irgendwie, wie kriegen wir die Leute hier rein? Das ist jetzt ein kleines logistisches Problem. Noch ist keiner drin.
Ist ja ähnlich wie bei Ips, ne? Die Leute hätten gewollt, hätten sie gekonnt.
Ja.
Nee, andersrum. Also ist auch egal.
Auf der Google Plus Seite von der Radio Wissen könnt ihr sagen, hier schreien, dann kann ich euch gezielt einladen, wenn ich euren Namen kenne. Oder auch gerne bei Twitter. Vielleicht kriege ich da noch den ganzen Link raus. Ich weiß es nicht.
Gut, dann gebe ich dir jetzt die Auswahl. Du kannst entscheiden, reden wir zuerst über den Auftritt des ehemaligen ARD-Wettermanns Jörg Kachelmann bei Günter Jauch oder reden wir zuerst über den Busengrabscher von Joko und Klaas.
Ich möchte gerne mit dir, das ist ja thematisch sehr ähnlich.
Ja, das ist relativ niedrig, Niveau.
Das stimmt. Lass uns doch erstmal über Joko und Klaas reden.
Ja.
Was ist dir da durch den Kopf gegangen, als du dir die Berichterstattung in dieser Woche angeschaut
hast? Ehrlich gesagt habe ich mir die Berichterstattung dazu so gar nicht so richtig angeschaut, weil eigentlich interessiert es mich nicht so richtig, wenn ein junger Mann, sagen wir meines Alters, der relativ erfolgreich im Fernsehen ist, einen sozusagen angedeuteten Busengrabschversuch unternimmt und das irgendwie macht, um irgendwie ein bisschen Aufmerksamkeit zu erregen. Und dann war das aber eigentlich gar kein Busengrabsch und alle haben sich darüber aufgeregt und hat er sich ja auch entschuldigt. Und ich weiß nicht, das ist so ein Nicht-Thema. Das hätten wir auch in den No-News vorhin eigentlich bringen können. Also, oder übersehe ich da irgendeine Neuigkeit? Also mir fällt es wirklich schwer zu sagen.
Ich habe das Gefühl, das Phänomen Joko und Klaas ist ja so ein bisschen, dass Joko und Klaas ja eigentlich total spannend sind, für viele eine gewisse Faszination ausüben, aber da ist ja noch nichts schiefgelaufen und vielleicht sind so die Erwartungshaltungen, dass es da mal ein Skandälchen geben muss, so hoch, dass das jetzt mal passiert ist. Ich weiß es nicht.
Aber nicht, dass morgen einer behauptet, Herr Pähler hätte Herrn Fiene an den Busen gegrapscht, nur um hier Quote zu machen.
Da gibt's auch nichts zu grapschen.
Ach so.
Ja. Wir haben einen Hangout-Gast. Dr. Nils Lange ist da. Herzlich willkommen hier bei uns im Hangout.
Hallo,
schön, man hört Sie noch nicht. Einen Moment. Ich muss mal kurz hier eine Sache umstellen. Das haben wir gleich. So. Das ist ja heute noch die erste Sendung. Und jetzt hören wir Sie auch im Radio. Kleine Bitte, haben Sie einen Kopfhörer, damit man uns nicht doppelt hört?
Ja, dann bin ich gleich nochmal da.
Moment. Kein Problem, wir reden uns weiter mit Joko und Klaas.
Ich dachte für einen Moment, das wäre der Vater von Luke Skywalker, aber das war er nicht.
Nein, das ist nur Dr. Nils Lange, der hier uns jetzt gerade auch noch besucht hat. Und ein Kopfhörer hilft übrigens immer, weil dann gibt es keine Rückkopplung. Auch wieder kleine Medienkunde hier.
Ja, also, du, was ist deine Meinung zu Joko und Klaas? Hast du gerade schon gesagt.
Ja, ich finde es einfach...
die haben so eine Erfolgswelle gehabt, die Jungs, da muss man bisschen, einfach auch mal fallen.
Nee, die Jungs tun mir auch ein bisschen leid.
Ja?
Ja.
Okay.
Weil das, weil ich meine, da haben sie halt gerade nicht nachgedacht und dass es da jetzt so eine Aufregung gab, ich weiß es nicht.
Wer hat eigentlich am letzten Sonntag bei Günther Jauch in der Talkshow das schlechtere Bild abgegeben? Herr Kachelmann und seine Frau oder Günther Jauch selbst?
Geht es nach Stefan Niggemeier? War das ja Günther Jauch an der Stelle selbst? Der hat ja wirklich einen totalen Verriss bekommen.
Ja.
Du hattest ja kurz reingeguckt, was war dein Eindruck?
Ich habe ehrlich gesagt...
Bist du eingeschlafen oder konntest du es nicht aushalten?
Ich habe mir die ersten 10 Minuten, glaube ich, angesehen. Auch das war noch die Zeit, wo wirklich nur als Talkgäste Jörg Kachelmann und seine Frau selbst bei Günther Jauch saßen. Und da habe ich schon gedacht, oh Gott, das geht in eine Richtung, erstens interessiert es dich nicht, zweitens wird Herr Kachelmann Dinge sagen, die du absolut nicht teilen kannst und die du noch nicht mal hören willst. Und dann bin ich ziemlich exakt an der Stelle ausgestiegen, als die anderen Gäste dazukamen. Andererseits, wenn ich das jetzt rückblickend so betrachte, denke ich, da hätte ich vielleicht dann doch gerade drin bleiben sollen. Ich glaube, dann wurde es erst richtig interessant.
Ne? Vermutlich, ja. Was ich interessant fand, das Bildblock hat aus dem Kachelmann-Buch mal die Liste aufgelistet mit den ganzen Verfügungen, die die erlassen haben. Hast du das schon? Das sind
über 90 Stück. Unendlich viele Verfügungen, die der Medienanwalt von Jörg Kachelmann gegen quasi gefühlt alle Medien, die in deutscher Sprache und auch nicht deutscher Sprache berichten, sozusagen erlassen hat oder verfügt hat, sagt man, glaube ich. Angeblich, weil die irgendwelche Dinge geschrieben, gesagt, gepostet, getwittert, gesendet haben, die ihm nicht in den Kram passen. Wenn man sich diese Liste mal ansieht im Internet, dann wird einem schon irgendwie nicht Angst und Bange, aber man fragt sich schon, okay, man muss irgendwie seinen Tag vollkriegen. Wenn man sonst ein paar Mal am Tag das Wetter erzählt, was macht man dann?
Dr. Nils Lange ist jetzt da, im Hangout hat's geklappt.
Ja.
Ach, das ist doch gleich viel besser. Ja, herzlich willkommen. Was war für Sie das Medienthema der Woche?
Das Medienthema der Woche ist schwierig. Es ist sicherlich mein eigenes Thema, dass ich so ein bisschen mit Google Hangouts on Air arbeite. Und da
das probieren wir auch gerade aus. Und jetzt sind Sie schon hier im Radio. Das ist toll, oder?
Ja, sehr gut. Also ist... Macht richtig Spaß, was man da für Möglichkeiten hat.
Die würden wir auch gerne weiter mit ausprobieren. Das Problem an der Stelle ist nur, wir sind ja auch im linearen Programm. Das heißt, unsere Sendezeit ist begrenzt. Jetzt hat es gerade mal geklappt und da müssen wir uns schon verabschieden. Aber gerne nächste Woche, 19.05 Uhr, dann sind wir hier mit unserem Hangout hier wieder am Start und laden Sie auch gerne wieder mit ein, okay?
Ja, wunderbar.
Ist das jetzt eine Verabredung sozusagen?
Das ist ein Date, was wir hier gleich mal ausmachen bei Beispiel Medien. Das sollten wir machen.
Toll.
Das ist auch für uns eine Verpflichtung, dann nächste Woche wieder hier zu sein. Denn wir wollen nämlich auch mit euch diskutieren, was hier so passiert in was mit Medien in der Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen. Und das waren noch ein paar Medienmeldungen, die wir abgehandelt haben.
Genau. Mehr habe ich, glaube ich, jetzt auf meinem Zettel auch nicht mehr draufstehen für heute.
Das war unsere erste Ausgabe der Redaktionskonferenz.
Ganz schön schnell ging's rum. 1,5 Stunden mit Daniel Fiene und Herrn Pähler über was mit Medienthemen reden. Jetzt ist schon rum. Das ist ziemlich schade, finde ich eigentlich.
Danke für eure ganzen netten Tweets an @dradiowissen, auch für die ganzen anderen Sachen. Und das werden wir euch nochmal jetzt durchlesen. Weißt du was, Herr Pähler?
Nein.
Wie waren wir? Klären wir immer am Ende?
Klären wir immer am Ende, aber das machen wir, glaube ich, lieber sozusagen, wenn die Mikrofone wieder runter sind. Man soll sich ja nicht selber loben.
Ja, normalerweise haben wir uns immer ein bisschen beschimpft an dieser Stelle.
Ja, vielleicht noch ein Hinweis, wenn ihr Ideen habt, wenn euch Themen begegnen in der nächsten Woche, auf den bekannten Kanälen alle mal abfeuern in unsere Richtung. Wir nehmen das gerne auf, verarbeiten das gerne und sichten die Themen dann bis
Meißelt
zur nächsten Woche.
Meißelt euch den Donnerstagabend 18.03 Uhr in den akustischen Kalender ein, denn da begegnen wir euch immer. Bis zum nächsten Donnerstag wünschen wir euch eine mediale Zeit.